zurück bei den Datenspuren 2021. Und ich hatte eben schon erklärt für die hier im Saal, aber auch nochmal für euch im Stream, es wird jetzt in diesem Vortrag eine Art Hybridsystem geben. Es gibt die ersten 20 Minuten einen Impulsvortrag von Carsten, eventuell danach kurz noch Q&A, wenn sofort Fragen aufkommen, die wir dann auch noch im Stream machen. Und der Rest findet dann hier in Fläche des Saals als Workshops, Diskussionsrunde statt. Dieser Teil wird dann nicht mehr gestreamt werden. Also für die im Saal hier wird es 90 Minuten sein, die Veranstaltung, für euch im Stream vielleicht so 20 oder 25 Minuten. Carsten ist beim den Datenspuren kein Unbekannter. Er war bereits in den letzten beiden Jahren mit Vorträgen hier dabei. Ist, wenn man das so sagen kann, glaube ich, ziemlich gut vernetzt, was so die verschiedenen Zweige der CCC-nahen Hackerbewegung und so weiter angeht. Er ist in der TU-Umweltinitiative tätig, ist damit in dem Thema Umwelt drin, ist auf der anderen Seite in dem Thema Hacking und freie Software drin, unter anderem durch die Hochschulgruppe Freie Software und Freies Wissen, die ich damals mitgegründet hatte, 2015, glaube ich. Und diese beiden Themen verbindet er auch als Mitglied der Gruppe Bits und Bäume, wo es um eine Verbindung zwischen Umweltschutz und technischen Fortschritt bzw. der nachhaltigen Nutzung von Technik geht. Und das ist auch das Thema dieses Vortrags heute. Es geht um Digitalisierung, Debuggen, ein toolbasierter Low-Level-Ansatz aus der Bits und Bäume-Bewegung. Herzlich willkommen, Carsten.
Vielen Dank. Gut, also die Vorstellung ist schon gelaufen, zumindest was meine Person angeht. Zur Bits und Bäume-Bewegung würde ich, glaube ich, noch ein paar Worte sagen. Aber vorher, damit ich weiß, wie tief ich das machen soll, wer hat denn schon mal was von der Bits und Bäume-Bewegung gehört? Das ist so die reichliche Hälfte, würde ich sagen. Dann habe ich eine ungefähre Vorstellung dafür. Für diejenigen, die noch gar nichts davon gehört haben, wir haben ein Problem, und zwar in allererster Linie jetzt erstmal ein ökologisches Problem und gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Probleme. Und die beiden Aspekte werden zunehmend unübersehbar. Also auf der einen Seite Destabilisierung des Klimasystems, Verschmutzung, Artensterben, aber auch Ressourcenverknappung, Erstarken von Autokratie, was wiederum mit Überwachung einhergeht, Menschenrechtsverletzungen, Grundlegend haben wir Erosion zivilgesellschaftlicher und zivilisatorischer Errungenschaften. Vor ungefähr 2 Jahren hat der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen, also ein Gremium, was von der Bundesregierung beauftragt wurde, festgestellt, dass die Digitalisierung ein Brandbeschleuniger von bestehenden Nachhaltigkeitsproblemen ist. Und warum stehe ich jetzt hier auf den Datenspuren und rede über Umweltprobleme? Weil die Umweltbewegung und die Tech-Szene eigentlich ähnliche Herausforderungen haben. Nämlich, es gibt eine komplexe Problemlage, die für die meisten Menschen, die sich nicht intensiv damit befassen, schwer vermittelbar ist. Zumindest was die detaillierten Wirkmechanismen angeht. Es ist gar nicht einfach, angemessene Aufmerksamkeit zu erreichen. Also sehr lange hatte die Umweltbewegung mit medialem Desinteresse zu kämpfen. Das wird gerade ein bisschen anders, weil das Problem sozusagen unübersehbarer wird. Aber was technische Probleme angeht, da ist es sehr schwer, mediales Interesse und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Außerdem gibt es in beiden Fällen Konfliktlinien entlang von Gewinninteressen. Als Beispiel habe ich hier mal Exxon, also die große Erdölfirma, und Facebook aufgeschrieben. Und es gibt Zielkonflikte mit Bequemlichkeit. Weil also diese beiden Akteure der Zivilgesellschaft sich ähnlichen Problemen ausgesetzt sehen, ist es natürlich naheliegend, dass es einen Erfahrungsaustausch und eine Kooperation gibt. Also einerseits hat die Umweltbewegung zum Beispiel über Jahrzehnte gewachsene Kampagnenerfahrungen, Vernetzung, auch Erfolgsgeschichten. Vor wenigen Tagen wurde jetzt entschieden, dass Gorleben zum Beispiel endgültig kein Endlager wird. Das war vor 30 Jahren völlig undenkbar. Da sah das so aus, als ob das sicher das deutsche Endlager wird. Und das ist im Wesentlichen der Protestbewegung vor Ort zu verdanken, dass die politische Entscheidung sich jetzt um 180 Grad gedreht hat. Und es gibt in der Umweltbewegung vor allem auch Erfahrungen mit Soft Skills. Also wie funktioniert Gruppendynamik so, dass man auch lange zivilgesellschaftliches Engagement aufrechterhalten kann. Die Tech-Szene hat dafür vielleicht mehr Erfahrung mit Kampagnen in der digitalen Welt, gerade auch was sichere Kommunikation angeht und Medienkompetenz, nicht zuletzt verkörpert durch das C3BOC. Was bisher noch nicht so deutlich zu beobachten ist, was aber nichtsdestotrotz sehr wichtig ist, ist, dass sich diese beiden, ich sag jetzt mal, Speerspitzen der progressiv-emanzipatorischen Zivilgesellschaft, dass die sich gegenseitig ernst nehmen und möglichst zu einem Teil ihre gegenseitigen Echokammern fusionieren. Und das ist jetzt nicht nur meine persönliche Analyse, sondern da sind auch andere auf die Idee gekommen und auch vor mir schon, logischerweise. Und zwar gab es im Jahr 2018 eine Konferenz mit dem Namen Bits und Bäume. Und da waren also viele Organisationen da, die man vielleicht vom Logo her kennt, also der BUND. Und das BUND-Logo direkt neben dem CCC-Logo sieht man nicht so oft. Und dann noch eine ganze Reihe weiterer wichtiger Akteurinnen und Akteure institutionalisiert. Und das wesentliche Ergebnis dieser Bits und Bäume-Konferenz waren dann 11 Forderungen. Die sind einerseits erstmal relativ naheliegend, auf der anderen Seite, wenn man sie mit der Realität abgleicht, merkt man erstmal, wie tief wir mit dem Kern im Dreck stecken, weil sie eben doch sehr weit von der Realität abweichen. Ich gehe die Forderungen jetzt einzeln durch. Die Folien sind detaillierter, als ich sie jetzt vorlesen will. Ich werde im Wesentlichen mich auf die Überschriften beschränken. Wen das mehr interessiert, wir haben vor 2 Jahren schon mal einen Vortrag gehalten, auch hier auf den Datenspuren, wo wir näher auf die Forderungen eingegangen sind. Und die sind auch nochmal verlinkt. Also die erste Forderung ist, sozial-ökologische Ziele bei der Digitalisierung berücksichtigen. Zum Beispiel sowas wie Menschenrechte und Klimaschutzziele einhalten im Prozess der Digitalisierung. Könnte man denken, sollte selbstverständlich sein, wenn man sich anguckt, wie die Digitalisierung läuft, ist es das leider nicht. Forderung 2 ist, dass die Digitalisierung demokratische Prozesse unterstützen soll, statt ihnen entgegenzuwirken. Auch das ist eher nicht der Fall. Forderung 3 bezieht sich explizit auf den Datenschutz, also informationelle Selbstbestimmung und Manipulationsfreiheit von Daten sicherstellen und die Rolle des Datenschutzes als Grundlage von freien, demokratischen und friedlichen Gesellschaften anerkennen, und zwar auf nationaler und globaler Ebene. Forderung 4 bezieht sich auf digitale Monopole, dass die kontrolliert werden sollen und Monopole kommerzieller Plattformen gebrochen werden sollten. Forderung 5 geht auf diesen Aspekt der Bildung ein, also dass Bildung sich der kritischen und emanzipierten Nutzung von digitaler Technik widmet, zum Beispiel wie man mit Falschinformationen und Hassrede im Internet umgeht oder dass es auch entsprechende Informations- und Bildungsangebote für alle Altersgruppen geben soll. Forderung 6 ist der Entwicklungspolitik gewidmet. Warum? Weil ein Großteil der Ressourcen für die Digitalisierung notwendige Hardware aus dem globalen Süden kommt und dort bisher relativ wenig von den positiven Ergebnissen der Digitalisierung ankommt. Das heißt also, es muss im globalen Süden eine Digitalisierung geben, die auf die dort vorherrschenden Bedürfnisse ausgerichtet ist, und es muss einen gleichen Anteil an Nutzen und Kosten der Digitalisierung für alle geben. Nicht zuletzt heißt das, dass es menschenwürdige Arbeitsbedingungen und das Einhalten von Umweltstandards geben sollte oder muss. Es ist ja eine Forderung. Und auch hier sehen wir wieder, dass auf der einen Seite diese Forderungen sehr, sehr banal klingen. Also im Prinzip wird nur das, was für Menschen selbstverständlich sein sollte, gefordert. Auf der anderen Seite, wenn man das mit der Realität abgleicht, weiß man, dass die Realität eben ganz anders aussieht. Thema Elektroschrott und Gesundheitsschäden. Handelspolitik ist dann unmittelbar daran angeschlossen, also dass es zum Beispiel keine Verbote oder Einschränkungen in Handelsabkommen geben darf, dass es eine faire Besteuerung geben muss, Und dass zum Beispiel Offenlegung des Quellcodes für bestimmte Aspekte auch in Handelsabkommen festgelegt ist. Weil die Handelspolitik, also das heißt unser Interface zum globalen Süden, so ein wichtiges Feld ist, gibt es da also auch Forderung 8, die sich auch noch damit beschäftigt. Und dort geht es dann um Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Die 9. Forderung hat IT-Sicherheit zum Inhalt, zum Beispiel sowas wie Haftung für Softwarehersteller, also das heißt, dass die Hersteller von Software auch Verantwortung für entstehende Risiken, zum Beispiel durch Sicherheitslücken, übernehmen müssen und nachweisen müssen, dass sie zum Beispiel alles in ihrer Macht Stehende dafür getan haben, dass solche Sicherheitslücken eben nicht auftreten oder so bald wie möglich geschlossen werden. Dass die Qualität der Software wichtiger ist als der kurzfristige Profit, denn die IT-Sicherheit ist die Grundlage einer nachhaltig digitalen Gesellschaft. Langlebigkeit von Software hat auch was damit zu tun, zum Beispiel schlicht mit der Frage, wie lange gibt es Updates für Software. Ich denke, die meisten werden Geräte schon in der Hand gehabt haben oder vielleicht auch immer noch nutzen, die rein von der Hardware noch ihre volle Leistungsfähigkeit haben, aber für die es einfach keine Software-Updates mehr gibt und für die es dann aus den Gründen der IT-Sicherheit eigentlich unverantwortlich ist, die noch zu betreiben. Also das ist so ein ganz krasser Zielkonflikt, dem man sozusagen ausgesetzt ist, wenn man verantwortungsbewusst Technik nutzen möchte. Und deswegen ist die Forderung, dass Technik selbstbestimmt nutzbar und reparierbar bleibt und langfristig instand zu halten ist. Und die einzig logische Konsequenz daraus ist, dass mehr Open-Source-Software verwendet werden muss und dass Sicherheitsupdates für die gesamte Lebensdauer, die sich jetzt hier auf die Hardware bezieht, angeboten werden muss. Und falls es dann das Supportende gibt, dann ist der Quellcode zu veröffentlichen. Die letzte Forderung ist die andere Seite der Medaille, nämlich die Langlebigkeit von Hardware. Also, dass es keine geplante Obsoleszenz mit Sollbruchstellen geben darf und dass es eine Ausweitung von Garantiefristen geben muss. Auch hier wieder langfristige Verfügbarkeit und stärkere finanzielle Förderung offener Werkstätten und Repair-Cafés und Ähnliches. So, also das waren jetzt die 11 Forderungen, die das Ergebnis der Konferenz waren. Dann war die Konferenz zu Ende, alle sind nach Hause gefahren und die Welt wurde besser. Also, ein bisschen. Tatsächlich hat sich erstmal nicht viel geändert. 2018 im Herbst war die Konferenz und im Frühjahr ging es dann los, dass sich so lokale Zweige gegründet haben. Fast zeitgleich dann in Berlin und Dresden. Wir in Dresden haben 2 eigene relativ große Veranstaltungen an der Fakultät Informatik durchgeführt, haben dann im Nachgang noch an diversen anderen Veranstaltungen teilgenommen, zum Beispiel am 36C3 und dann am RC3 im letzten Jahr. Und es gibt jetzt regelmäßige Treffen und gemeinsame Projekte. Überregional hat sich auch einiges getan. Es gibt ein Bits und Bäume Forum, wo sich jetzt wirklich eine einigermaßen lebendige Community zu diesem Themenkomplex, zu dieser Schnittmenge aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit trifft. Und wen das interessiert, es gibt also eine ganze Reihe von eigenen Unterseiten, also Mastodon-Profile, ein Wiki und so weiter. Eine der konkreten Projektideen ist es jetzt, diese Forderungen auf die individuelle Ebene herunterzuholen. Also das heißt, als Community könnte man einen Katalog für individuelle Handlungsempfehlungen erarbeiten und dann über eine gewisse Zeitdauer auch kuratieren. Das heißt, die 11 Forderungen sind grundsätzlich erstmal eine gute und wichtige Zusammenstellung von Problemfeldern. Das Problematische an den Forderungen ist aber, dass sich die Lösungsvorschläge ausschließlich an die Politik und an das Management richten oder an sozusagen mindestens eine mittlere Management-Ebene. Ein Beispiel dafür ist, es müssen Rahmenbedingungen zur Kontrolle digitaler Monopole geschaffen werden, damit sich im Norden und globalen Süden eine eigene selbstbestimmte digitale Wirtschaft entwickeln kann. Das ist jetzt original aus den 11 Forderungen zitiert. Das klingt nicht schlecht, aber was heißt das jetzt für einen Menschen, der das Problem erkannt hat, der irgendwie einem Beruf arbeitet, wo man nicht gesellschaftswirksame Entscheidungen jeden Tag trifft, unmittelbar, da kann man erstmal nichts machen. Also das heißt, auf der individuellen Ebene kann man bisher sehr wenig tun, um diese Forderungen umzusetzen. Auf der anderen Seite muss man aber feststellen, dass konkretes individuelles Handeln sehr wichtig ist. Einerseits, um Selbstwirksamkeit zu vermitteln, um Erfahrung zu generieren und dann letzten Endes auch in der breiten Wirkung, um Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Also letzten Endes ist ja das, wie sich die Gesellschaft entwickelt, nur eine Summe von Millionen von individuellen Handlungsentscheidungen. Ideen gibt es natürlich viele, was man jetzt eigentlich machen könnte, um die in den Forderungen beschriebenen Probleme anzugehen. Aber wünschenswert wäre jetzt zumindest, ist das die These dieses Workshops, dass es eine übersichtliche Auflistung gibt und dass man das dann auch mit einer entsprechenden medialen Aufmerksamkeit versehen kann. Die Projektidee ist also jetzt, einen Katalog von diesen individuellen Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und zum Beispiel den Zwischenstand auf dem kommenden Kongress zu veröffentlichen. Oder erstmal vorzustellen und dann irgendwann vielleicht als Buch oder digital zu veröffentlichen, um damit eine breitere Aufmerksamkeit für die Anliegen der Bits- und Bäume-Bewegung und der entsprechenden Blase aus Tech-Szene und Umweltbewegung zu generieren. Also zum Beispiel könnte das sein, dass es ein Kernteam gibt und ein Beratungsteam und noch eine bisschen erweiterte Blase aus Community, die dann ein einzelnes Feedback gibt. Was man von vornherein erwarten kann, ist, dass je konkreter eine Handlungsempfehlung wird, dass es dann kontroverse Diskussionen gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand vorschlägt, wie es an die TU Umweltinitiative auch schon herangetragen wurde, dass die Uni doch bitte in ihren Rechenzentren mit, also sozusagen Individualarbeitsplätzen, die Default-Suchmaschine von Google auf Ecosia umstellen soll. Da hat es gleich in unserer Gruppe dieses typische Ja-Aber gegeben. Und ich denke, da kann man auf beiden Seiten eine ganze Reihe von Argumenten sammeln. Die Erfahrung mit Diskussionen im digitalen Raum ist leider, dass sie nicht immer sachlich verlaufen. Ich denke, da haben die meisten auch schon Erfahrungen. Dabei könnte eine sachliche Diskussion sehr lehrreich sein, nämlich indem sie objektiv gute und schlechte Lösungen als solche tatsächlich herausarbeitet, dass die sichtbar werden. Die Realität ist aber oft, dass Diskussionen im Internet eskalieren, dass sie zu Demotivation beitragen und dass dann irgendwann die Diskussion im Sande verläuft, also dass man zu keinem Ergebnis kommt. Deswegen ist der Vorschlag, diese Gefahren vorauszusehen und aktiv entgegenzuwirken, möglicherweise mit technischer Unterstützung. Das macht dieses in Klammern Tool-basierte im Titel dieser Veranstaltung aus. Ich würde da jetzt im Rahmen dieses Vortrags nicht näher drauf eingehen, weil das soll ja eigentlich ein interaktives Format sein. Ich habe mir da vor längerer Zeit schon mal Gedanken gemacht und ein Tool aufgesetzt. Das ist, ich sag mal, Early Alpha, aber es kann vielleicht die Idee skizzieren. Können wir dann gerne auf Nachfrage nochmal eingehen. Damit bin ich jetzt mit dem Impulsvortrag erstmal durch. Wie schon angekündigt, gäbe es jetzt die Möglichkeit, in der großen Runde, während der Stream noch läuft, Fragen zu stellen. Und im zweiten und längeren Teil würde ich dann einfach runterkommen und sagen, dann können wir in eine kritische Diskussionsrunde gehen und Ideen aufschreiben und verwerfen und Pro- und Kontra-Argumente sammeln. Vielen Dank bis hierhin erstmal.
Vielen Dank, Carsten.